Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Investigativjournalist, Redakteur, Autor, Aktivist, Musiker Eiko Kempen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hi.
Schön, dass du da bist. Direkt mal zu Beginn. Ich habe dich jetzt vorgestellt mit ganz vielen Attributen. Investigativjournalist, Redakteur, Autor, Aktivist, Musiker. Als was fühlst du dich gerade am meisten?
Also wenn es um Arbeit geht, dann Journalist.
Okay, und wenn es um deine Freizeit geht?
In meiner Freizeit irgendwas zwischen, ja, eigentlich am meisten dann noch Musiker und ab und zu Sporttrainer, ab und zu auch einfach nur der Typ, der mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt und sich gerne neue Orte anguckt.
Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Fragen kurz beantworten oder Sätze beenden. Es geht los. Bist du Fußballfan?
Nein.
Dein bester Artikel bisher war?
Die NSU-Akten.
Mit diesem Politiker würde ich gerne mal ein Interview führen.
Christian Lindner.
Investigativ bedeutet für mich?
Dass denen eine Stimme zu geben, die sonst halt viel zu oft nicht gehört werden und das aufzudecken, was sonst irgendwie verborgen geblieben wäre.
Meine letzte Demo war?
Das ist eine gute Frage, weil ich das kann ich so pauschal gar nicht beantworten, weil ich eigentlich immer nur beruflich auf Demos gehe.
Das letzte Mal mit einem Polizisten gesprochen habe ich als?
Im Rahmen einer Recherche garantiert. Kann gar nicht so lange her gewesen sein.
Diese Musikinstrumente spiele ich?
Gitarre, Bass und ab und zu mal so rumsingen.
Diese Musikinstrumente würde ich gerne spielen?
Klavier.
Für diese Zeitung schreibe ich am liebsten?
Ich schreibe am liebsten für Frag den Staat, was jetzt mittlerweile auch eine Zeitung ist, in zwei Auflagen.
Investigative Recherche lehre ich in Hamburg, weil?
Weil ich es wichtig finde, dass das einfach so ein paar andere Ansätze in Recherchen auch weiterhin vermittelt werden, weil ich das gar nicht so auf dem klassischen Weg gelernt habe, sondern mir einfach selbst beigebracht habe und das hat irgendwie funktioniert und das, finde ich, kann man auch gerne mal Leuten so weitergeben.
Dieser Beruf könnte mir auch Spaß machen.
Auf jeden Fall so Sport.
Journalist?
Ja, auf gar keinen Fall über Sport schreiben, das klingt immer albern.
Der letzte Film, den ich gesehen habe, war?
Eine Art Dokumentation über die Flucht aus Nordkorea.
Das letzte Lied, das ich gehört habe, war? Den letzten Künstler, den du gehört hast?
Den aktuellsten Mix von der neuen Platte, die wir gerade aufgenommen haben.
Ah ja, von eurer eigenen, wie heißt eure eigene Band eigentlich?
Chartreux, also so wie die Katzenrasse.
Ist das nicht auch ein, das ist doch auch ein Alkohol, ne?
Das ist Chartreuse.
Chartreuse.
Das ist der Alkohol, den die Mönche, die richtig, Katzenrasse genau gezüchtet haben, dann auch brennen.
Okay. Dann gibt es doch einen Zusammenhang. Ja. Okay. Wir starten mal mit der Frage, vielleicht Beruf und Berufung. Du hast gerade gesagt, beruflich Journalist. Ist Journalist für dich eine Berufung, Journalist zu sein? Beziehungsweise, was hat dich, seit wann interessierst du dich für Journalismus?
Also es wäre vollkommen vermessen, wenn ich das jetzt als Berufung sehe, weil ich immer irgendwie, wenn ich das gefragt werde, zugeben musste, dass ich da so reingestolpert bin, weil ich immer gerne geschrieben habe, nie eine journalistische Ausbildung hatte und dann gab es beim Leipziger Stadtmagazin Kreuzer, die auch nicht nur so ein klassisches Stadtmagazin gemacht haben, sondern auch immer sehr viel so journalistische Recherchen in diesem Heft veröffentlicht haben, gab es eine Stelle, so eine Teilzeitstelle für die Online-Redaktion, da habe ich mich beworben und habe das auch sofort bekommen und habe da aber sehr schnell einfach sehr, sehr viel machen dürfen, hatte ganz viele Freiheiten und habe dann irgendwie gemerkt, dass es immer so Geschichten gibt, bei denen ich gerne mehr hinterhergehen würde und durfte das auch. Und das ist das, was man eigentlich so klassischerweise im Journalismus, wenn man das so als Beruf lernt, nicht machen darf, sondern da geht es darum, dass man halt irgendwie auf Schlagzahl Sachen produzieren muss und dann konnte ich mir da irgendwie so selbst ganz viel Recherche beibringen und dann ist das dadurch einfach, hat sich das irgendwie verselbstständigt, ohne dass ich sagen würde, das war jetzt meine Berufung.
Wie lernt man Journalistik, wenn man Journalistik nicht studiert hat? Also wie passiert das? Investigative Recherche lehrst du an der Uni?
Ja, ich würde auch immer sagen, dass man investigative Recherche einerseits nicht so, also man kann sie nicht so einfach lernen, weil es nicht so ein, jede Recherche ist anders. Und letztendlich geht es darum, so habe ich für mich gemerkt, dass man ein aufrichtiges Erkenntnisinteresse an irgendwas hat und sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden gibt. Und von da aus bin ich dann halt einfach diesen Weg gegangen und habe dann sehr, sehr viele Sachen hinterfragt, habe von Anfang an mich mit so klassischen Institutionen angelegt, also insbesondere mit Pressesprechern von Behörden, weil ich irgendwie das gar nicht so gelernt hatte, dass man als Journalist da ein gutes Verhältnis zu haben sollte, sondern mich einfach geärgert hat, dass die mir die Fragen nicht so beantwortet haben, wie sie es hätten machen sollen und dann stattdessen selber so lange gesucht habe, bis ich eine vernünftige Antwort darauf gefunden habe.
Das Wort investigativ hast du auch im Interview mal beschrieben als Journalismus gegen Widerstände. Kannst du es vielleicht mal ein bisschen ausführlicher beschreiben? Was ist?
Also ich finde, am einfachsten kann man es abgrenzen, wenn man sagt, was nicht investigativ ist. Und nicht investigativ sehe ich so Journalismus in der Form, dass ich sage, ich bekomme eine Pressemitteilung in irgendeiner Weise von irgendeiner Stelle, die, sei es eine Behörde, sei es eine Firma, sei es ein Verein, und ich publiziere einfach das, was sie mir sagen. Es ist auch quasi kein investigativer Journalismus, wenn ich irgendwas gehört habe, was in der Politik passiert ist. Ich wende mich an irgendwie gute Kontakte, die ich dort habe, und die sagen mir, ja, versuch doch mal was in der Richtung zu schreiben. Sondern, also investigativer Journalismus fängt für mich da an, wenn ich quasi die Sachen veröffentliche, von denen jemand anders nicht will, dass sie veröffentlicht werden. Also ich Unterlagen versuche zu bekommen, die halt eigentlich gar nicht herausgegeben werden sollten, und die dann tatsächlich zugänglich zu machen und so größere Zusammenhänge auch dadurch aufzuzeigen.
Um zugänglich machen von Daten beziehungsweise von Informationen geht es bei deinem jetzigen Arbeitgeber Frag den Staat. Vielleicht kannst du mal für jemanden, dem das nichts sagt, sagen, was ist Frag den Staat? Was macht Frag den Staat?
Ja, ich arbeite jetzt seit 2 Jahren bei Frag den Staat, und Frag den Staat ist sehr schwer zu beschreiben, weil wir haben uns mittlerweile auf die Bezeichnung Transparenzplattform geeinigt. Am Anfang war das einfach eine Website, die unser Gründer Stefan als Einzelperson gebaut hat, und das war eine Website, mit der man relativ einfach Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz an verschiedene Behörden stellen konnte, weil es ja in Deutschland diese Gesetze gibt, die ermöglichen sollen, dass jede Person Informationen und Originaldokumente von Behörden bekommen kann, was kaum genutzt wird, weil es halt relativ schwer ist, wenn man gar nicht weiß, wie das geht. Und eigentlich ist es ein Recht, das jeder Person zusteht. Und aus dieser Website ist in den letzten 10 bzw. 12 Jahren eine Organisation mit knapp 30 Personen geworden. Und wir haben zum einen weiterhin diese Infrastruktur, dass wir anderen Leuten versuchen zu ermöglichen, Anfragen zu stellen und Dokumente zu veröffentlichen. Wir haben dazu noch ein Legal Team, das Menschen dabei unterstützt, diese Rechte auch im Zweifelsfall juristisch durchzusetzen. Wir machen das auch selbst. Wir haben mittlerweile in einem zweistelligen Bereich Behörden und auch die Bundesregierung verklagt und auch teilweise erfolgreich verklagt, dass Dokumente herausgegeben werden mussten. Wir unterstützen andere bei diesen Klagen. Und wir haben halt diesen Journalismusbereich, in dem wir versuchen, ganz gezielt investigativen Journalismus zu betreiben, indem wir durch diese Gesetze, die es gibt, an Dokumente kommen wollen, die eigentlich irgendwo noch schlummern und denen Informationen sind, die für die Öffentlichkeit interessant sind, und das dann so mit klassischen Medien zusammen zu veröffentlichen. Also das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber wenn man es mal so konkret machen will, man kann ganz problemlos den kompletten E-Mail-Verkehr einer Behörde beziehungsweise einer Stelle mit einer anderen Stelle anfragen. Zum Beispiel den von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit Nord Stream. Und dann kann man da sehr, sehr interessante Sachen lesen. Und dann kann man daraus, wenn man sich durch diese, das sind dann doch mehrere hundert bis mehrere tausend Seiten Papier, die man dann bekommt, angucken, wie dieses Verhältnis da teilweise aufgebaut ist und wie dann eine Firma, so eine privatwirtschaftliche Firma, die, wie wir mittlerweile auch wissen, sehr, sehr deutlich auch von Russland gesteuert wurde, dort Einfluss auf diese Landesregierung genommen hat und dann teilweise die Auftritte der Ministerpräsidentin im Landtag beobachtet hat, die kommentiert hat, da teilweise Input gegeben hat. Und das können wir dann ganz, ganz klassisch journalistisch aufbereiten und veröffentlichen.
Also jeder Bürger kann sich bei euch melden auf der Website und kann Anfragen stellen an Behörden, richtig? Und das, ihr leitet die weiter auch?
Das, also wir haben dann die technische Infrastruktur. Das ist eigentlich nichts anderes als so ein vereinfachter E-Mail-Provider-Dienst. Also man geht auf die Website, man muss sich da ein Konto anlegen, das dauert 1 Minute, und danach kann man sich einfach einmal klickt man einmal auf Anfrage stellen, sucht sich eine Behörde raus, an die man eine Anfrage stellen will, schreibt das rein, was man wissen will, und wir ergänzen dann quasi automatisch die nötige Gesetzesgrundlage und dann geht das so an die Behörde.
Was sind denn Themen, die euch gerade interessieren als Frag den Staat, als journalistisches Team? Du hast jetzt gerade Mailverkehr. Es ging um das Thema Nord Stream 2 zwischen einer Firma und der Landesregierung. War das ein Thema, das vom Bürger kam, oder war das ein Thema, das ihr angefragt habt?
Da hatten wir selbst zu recherchiert, dann teilweise auch mit verschiedenen Medienpartnern.
Und was sind gerade Themen, die euch interessieren und die ihr gerade nachfragt?
Also das ist total unterschiedlich. Und das Schöne ist halt, dass diese Gesetze ja sowohl kleine wie auch ganz, ganz große Sachen ermöglichen. Also ich habe gestern zum Beispiel einfach noch gedacht, mich würde eigentlich noch interessieren, was jetzt im Vorfeld dieser Rede und dieses Auftritts von Christian Lindner bei diesen Bauernprotesten da im Finanzministerium vorgegangen ist, und habe dann einfach mal alle Unterlagen dazu angefragt. Also was gab es dann an Mailverkehr zum Beispiel ans Finanzministerium, wie wurde er eingeladen, was wurde darauf geantwortet, wie wurde die Rede vorbereitet, all sowas, zu all sowas muss es ja Unterlagen in dieser Behörde geben, weil es ein offizieller Auftritt als Minister war, und dementsprechend habe ich das angefragt. Mal gucken, wann das kommt.
Was sind so eure Erfahrungen? Also bei solchen Anfragen, wie lange dauert das oder wie oft wird geantwortet und was passiert dann, wenn nicht geantwortet wird bei euch?
Also die Behörde hat laut Gesetz einen Monat Zeit, das zu bearbeiten. Das kann sich dann teilweise nochmal alles ein bisschen ziehen. Teilweise wird das dann abgelehnt, dann muss man Widerspruch einlegen, und das kann dann auch teilweise mal über mehrere Monate ziehen. Aber bei sowas ist es schon eine in die Regel, dass wir da zumindest einen Teil an Informationen bekommen. Es ist, ich sage jetzt bewusst, ein Teil an Informationen, weil es leider auch mittlerweile sehr üblich ist, dass gar nicht so vieles in den Akten landet, und auch sehr oft dann die Aussage kam, das wurde einfach alles telefonisch geklärt. Mhm. Was bedingt glaubwürdig ist, aber wir haben halt da dann teilweise auch nur sehr, sehr schwer die Möglichkeiten, das nachzuprüfen. Aber in besonders interessanten Fällen klagen wir dann auch einfach, weil wir das halt sehr, sehr deutlich in Zweifel ziehen. Aber grundsätzlich bekommt man dann sowas. Eine Sache, die dabei passieren kann, ist, dass Gebühren aufgerufen werden. Das kann auf Bundesebene, können das bis zu 500 Euro sein, die halt eine Behörde einem in Rechnung stellen kann, wenn sie sagt, wir haben ganz, ganz viel Arbeit da reinstecken müssen, um dir diese Dokumente zu geben. Grundsätzlich müssen sie das aber nach Möglichkeit kostenfrei machen. Und sie müssen einem auch vorher Bescheid sagen, bevor man da eine Rechnung bekommt. Also
ist eure Erfahrung, dass bei Anfragen jetzt, gerade vielleicht bei brisanten Themen, die jetzt euch auch speziell interessieren, dass da bewusst verweigert wird und geguckt wird, geht ihr in Widerspruch, wie weit geht ihr eigentlich? Und ist das auch ein Problem, weil das ja vielleicht sich auch Einzelpersonen, die jetzt anfragen, gar nicht zwingend leisten können?
Also meine persönliche subjektive Erfahrung ist schon, dass Behörden in den letzten 2-3 Jahren wieder verschlossener geworden sind. Das kann man jetzt nicht flächendeckend auf die gesamte Länderebene ziehen. Es gibt einzelne Länder, also Schleswig-Holstein kann man mal als positives Beispiel nennen, die da wirklich sehr schnell einem sehr viel schicken. Aber es ist natürlich ein Problem. Und man merkt auch, dass es zumindest in manchen Behörden auch eine ganz, ganz starke Ablehnung dieser Transparenzkultur gibt. Also wir sind jetzt, in Sachsen ist es zum Beispiel so, dass es erst seit diesem Jahr überhaupt ein Gesetz gibt, und man muss gefühlt den Leuten erstmal erklären, dass die jetzt wirklich dazu verpflichtet sind. Und man muss da ganz, ganz viele Kämpfe ausführen. Ja, und letztendlich, das betrifft natürlich nicht nur uns. Also wir sind ja dann, dadurch, dass wir diese Organisationsstruktur für uns geschaffen haben, in der wir auch bereit sind, im Zweifelsfall zu klagen, da immer noch in der privilegierten Position gegenüber einer Einzelperson, die sagt, das könnte mich mal interessieren, und die natürlich auch vielleicht sehr wenig Erfahrung hat und dann schockiert ist, wenn sie dann die Ansage bekommt, das kann aber viel Geld kosten, und dann natürlich diese Anfrage schnell zurückzieht.
Jetzt hast du gerade Christian Lindner erwähnt und die Bauernproteste. Und du hast auch gesagt, dass du den gerne mal interviewen würdest. Was wären denn Fragen, die du an ihn hättest, momentan?
Ich weiß nicht unbedingt, ob ich ihm konkret diese Frage stellen würde, aber ich würde gerne durch Fragen herausfinden, wie viel Rolle da jetzt gerade dabei ist. Also ich verstehe diese Inszenierung mittlerweile
einfach. Was meinst du mit Inszenierung?
Diese Inszenierung, die wir zum Beispiel bei dieser Demonstration oder bei dieser Rede bei den Bauern Protesten gesehen haben, dass da ein sehr, sehr deutliches Angliedern an eine Gruppe da war, mit der er eigentlich gar nicht so viel gemein hat. Und das wundert mich dann doch sehr.
Wir wollen heute über drei verschiedene Themen sprechen. Du hast ein Buch geschrieben über rechte Tendenzen in der Polizei. Auf dem rechten Weg heißt es, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei. Darüber wollen wir sprechen und auch über deine Recherchen zu den NSU-Akten beziehungsweise zu NSU 2.0. Da habt ihr als Frag den Staat mit dem ZDF-Magazin Royal zusammengearbeitet. Aber ich möchte vorher nochmal bei Demokratie und Transparenz bleiben. Du hast sicher auch einen internationalen Überblick oder einen Einblick. Wie transparent ist denn Deutschland, was solche Fragen angeht im internationalen Vergleich? Oder hast du da Informationen zu, was solche Anfragen, politische, also Fragen an Behörden angeht?
Es ist so, dass Deutschland hat halt nicht flächendeckend diese Transparenzgesetze oder die Informationsfreiheitsgesetze. Niedersachsen und Bayern sind Bundesländer, die sowas gar nicht haben. Insgesamt steht Deutschland im europäischen Vergleich so geht so da. Also vor allem dadurch, dass es halt Länder gibt, in denen es das nicht gibt. Insbesondere skandinavische Länder sind sehr, sehr gut aufgestellt, was das angeht. Und wenn man sich so Europa anguckt, mein Kollege Anne Semsrott hat das sehr schön nochmal so formuliert, als er vor wenigen Wochen so auf dem CCC einen Vortrag gehalten hat, meint, dass es halt in Europa halt noch zwei Länder gibt, die so ein Gesetz gar nicht haben. Und das sind Österreich und Belarus.
Da gibt es kein Informationsfreiheitsgesetz.
Da gibt es sowas gar nicht. Mhm.
Das heißt, da können die Bürger gar nicht nachfragen.
Ja, und da können sie gar nicht nachfragen. Und das fand ich eine interessante Kombination. Österreich und Belarus.
Und sag ich mal, die Ausgestaltung eines Informationsfreiheitsgesetzes ist wahrscheinlich auch immer landesspezifisch unterschiedlich. Wie gut ist denn das deutsche Informationsfreiheitsgesetz?
Das Informationsfreiheitsgesetz für die Bundesebene ist im europäischen Vergleich geht so, teilweise ist es besser als manche Ländergesetze in Deutschland. Und das Tragische ist eigentlich nur, dass es eigentlich schon längst hätte abgelöst werden sollen durch ein Transparenzgesetz, also dass die Regierung nicht nur auf Anfrage Dokumente herausgibt, sondern viel, viel mehr Dokumente auch von sich aus veröffentlicht und zugänglich macht. Und das war auch ein großes Versprechen der aktuellen Koalition. Bisher ist dann noch gar nichts passiert.
Wie hoch ist denn deiner Einschätzung nach das Wissen eigentlich in der deutschen Bevölkerung um so ein Informationsfreiheitsgesetz? Ist das auch sowas, wo ihr sagt, krass, eigentlich weiß das überhaupt gar keiner, dass man da nachfragen kann, dass man so viel Einfluss nehmen kann?
Das ist tatsächlich so, dass da Leute immer wieder vollkommen erstaunt sind, was man bekommen kann. Und selbst branchenspezifisch sind Journalisten immer wieder vollkommen überrascht, was man alles an Dokumenten, die für eine Recherche relevant sein können, über diese Gesetze wirklich bekommen kann. Mhm. Und selbst Menschen, deren Job Recherche ist, deren Job es eigentlich ist, Informationen aus Behörden zu bekommen, die wissen das in vielen Fällen gar nicht, dass das so einfach geht.
Hat Transparenz für dich auch was mit Demokratie zu tun? Mit einer Qualität von Demokratie? Und wenn ja, was?
Ich finde, Transparenz ist mehr oder weniger der wichtigste Faktor dann auch so in diesem demokratischen Diskurs, weil Transparenz des Staates gleichzeitig auch eine Teilhabe bedeutet. Also ich kann in einer ganz anderen Weise Handeln von Regierenden nachvollziehen. Ich kann das auch ganz, ganz anders kontrollieren. Der Gegenentwurf zu Informationsfreiheit ist ja quasi Herrschaftswissen. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach mit Demokratie eigentlich nichts mehr zu tun hat. Also, dass man diese in sich abgeschlossene, machtvolle Behörde hat, die sich nicht in die Karten schauen lassen will und die auch sagt, das geht andere nichts an. Denn letztendlich ist es ja so, dass das, was in den Behörden passiert, alle Menschen in dem Land angeht und auch tatsächlich konkret betrifft.
Dann in diesem Zusammenhang die Frage, wie demokratisch ist denn Deutschland? Wie demokratisch schätzt du Deutschland ein?
Es gibt so eine schöne Aussage vom Bundesinnenministerium, dass durch so Plattformen wie Frag den Staat immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit kommen und dass das für die Behörden nicht wünschenswert ist. Und wenn das der Tenor grundsätzlich sein sollte, dann ist das gefährlich für die Demokratie, finde ich.
Wir wollen mal über die drei Themen, die ich gerade schon angesprochen habe, ein bisschen ins Detail gehen. Und vielleicht sprechen wir zunächst über dein Buch. Auf dem rechten Weg heißt es. Und Frage 1, es geht um die Polizei. Was ist denn, kannst du dich noch an deine ersten Begegnungen mit der Polizei erinnern? Und warum hast du ein Buch über die Polizei geschrieben?
Ich kann mich auf jeden Fall an meine erste Erfahrung mit der Polizei als Journalist erinnern. Und das war dann auch mehr oder weniger der Grund, warum dann irgendwann am Ende dieses Buch entstanden ist. Da hatte ich eine Anfrage an die Pressestelle der Leipziger Polizei geschickt und da hat mir der damalige Leipziger Polizeipressesprecher geantwortet, dass meine suffisant anmutenden Fragen lediglich meiner Unkenntnis über die Arbeitsweise der Polizei geschuldet sind und dass er das jetzt auch nicht weiter beantworten wird. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du das so sagst, dann beschäftige ich mich doch mal ein bisschen intensiver damit und guck mal, wie ich mich mit Polizeiarbeit auseinandersetzen kann. Und 2 Jahre später hatte er dann quasi seinen Job als Polizeisprecher aufgrund einer Recherche von mir nicht mehr. Und ich kann jetzt noch als Journalist arbeiten und von daher bin ich dann eigentlich mit dieser Entwicklung ganz zufrieden.
Vielleicht, bevor wir gleich mal auf deine Absicht bei diesem Buch kommen, es wurde eine Studie in Auftrag gegeben über Rechtsextremismus in der Polizei. Und vielleicht kannst du mal kurz einen Kommentar dazu geben, was du an dieser Studie fragwürdig findest, beziehungsweise was du daran kritisierst.
Na, es gibt ja nicht nur eine Studie, sondern es gibt relativ viele. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt wahrscheinlich die eine meinst, die auf Bundesebene jetzt mal wieder diskutiert wurde. Und das finde ich einfach wenn ich sie jetzt gerade richtig zuordne, von den vielen problematischen Studien, in denen Fragen, die eigentlich gestellt werden sollten, nicht so gestellt werden, wie es richtig wäre. Es ist so, dass da ja aus einer Studie, die sich mit rassistischen Tendenzen in der Polizei beschäftigen sollte, am Ende eine Studie über die Arbeitszufriedenheit innerhalb der Polizei geworden ist. Und das ist so auch mehr oder weniger das Grundproblem, dass mir Menschen, mit denen ich für dieses Buch gesprochen habe und die in der Polizeiforschung seit Jahrzehnten tätig sind, auch geschildert haben, was halt eigentlich seit Jahrzehnten das Problem ist, dass man eigentlich gewisse Fragen innerhalb der Polizei oder auch nur zu der Polizei gar nicht so stellen darf.
Ich nehme dein Buch als ein aufklärerisches Buch da, aber tatsächlich auch ein vermittelndes in der Debatte, weil es nicht um Schwarz und Weiß geht, sondern eigentlich um eine Ermöglichung von Diskurs. Und ich lese mal die letzten Sätze aus dem Buch vor und meine Frage, warum sind diese Sätze die letzten Sätze in dem Buch? Am Ende geht es um eine zentrale Frage, die sich jede demokratische Gesellschaft stellen muss. Was für eine Polizei möchten wir haben? Die Antwort darauf muss jemand anderes geben dürfen als die Polizei selbst.
Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste oder das, was am Ende nochmal stehen sollte, dass wenn wir als Gesellschaft über Polizei sprechen, diese Entscheidung, wie das aussehen soll und welche Befugnisse eine Polizei hat, nicht dieser Polizei überlassen sollen, weil es nichts bringt, dann immer nur gesagt zu bekommen, du verstehst ja nichts von Polizeiarbeit. Wenn wir als Gesellschaft teilweise massive Probleme haben mit Tendenzen innerhalb der Polizei, dann müssen wir das formulieren dürfen und dann müssen wir es hinterfragen dürfen und dann müssen wir als Gesellschaft auch entscheiden dürfen, was wir anders haben wollen, ohne dass halt eine Sicherheitsbehörde sagt, so geht das aber eigentlich gar nicht, denn die Polizei existiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir als Gesellschaft haben beschlossen, wir wollen sowas haben, wir sehen sowas irgendwie als notwendig. Wir können jetzt auch die ganze Polizei abschaffen Diskussion natürlich auch führen und auch die müssten wir dann natürlich nicht nur innerhalb der Polizei führen. Aber also unabhängig davon, wie man dann zu der Frage steht, ob man eine Polizei haben will oder nicht, ist es so, dass die Ausgestaltung dessen nicht allein der Polizei überlassen werden sollte.
Ganz am Anfang des Buches stellst du den Satz, nicht jeder Polizist ist ein Rassist. Und ich glaube, dass du den Satz an den Anfang stellst, ist eigentlich auch eine Emotionalisierung dieser Debatte geschuldet, beziehungsweise dass diese Debatte natürlich polarisiert, weil ich glaube, Polizisten sich häufig auch angegriffen fühlen und da sagen, ihr kritisiert uns die ganze Zeit, aber wenn es dann um irgendwas geht, seid ihr froh, dass es uns gibt. Gleichzeitig ist jetzt dein Ansatz ja auch einfach zu sagen, Leute, wir müssen einfach darüber sprechen und es muss auch die Möglichkeit geben, von außerhalb da drauf zu schauen. Ist die Debatte darüber zu immer emotionalisiert über Rechtsextremismus in der Polizei?
Die ist auf jeden Fall sehr emotional. Also man schafft es eigentlich nicht, in einer Breite über dieses Thema zu reden, ohne dass sich ein großer Teil innerhalb der Polizei dadurch angegriffen fühlt, was problematisch ist. Mhm.
Hast du da mangelnde Wertschätzung auch? Hörst du das raus aus den Reaktionen der Polizei?
Ich würde sagen, dass das als generelle Verurteilung wahrgenommen wird. Das Problem ist nur, dass man diese Kritik so differenziert äußern kann, wie man will. Man hat trotzdem den Eindruck, dass es als generelle Verurteilung wahrgenommen wird. Und das ist so eine Debatte, das ist so ein Kreis, aus dem wir raus müssen, um halt tatsächlich eine Debatte zu führen. Wobei ich aber auch sagen würde, dass der Hauptgrund dafür, dass das so als Allgemeinvorwurf gesehen wird und dann gar nicht unbedingt nur innerhalb der Polizei zu suchen ist, sondern vielmehr halt in der politischen Führungsebene darüber, dass das viel eher so in Innenministerien so gehandhabt wird, dass man diese Debatte eigentlich gar nicht führen will, weil das natürlich auch viel eher ein Führungsproblem ist, als dass es natürlich die Menschen direkt im Dienst betrifft.
Wohin muss denn die Debatte für dich? Also in welche Räume, in denen sie jetzt noch nicht stattfindet? Wo man auch vielleicht in Austausch kommen kann, wo es jetzt ja nicht nur darum geht, wir verurteilen die Polizei oder die Polizisten fühlen sich verurteilt. Und genau, wo es einen Dialog gibt, der für dich vielleicht gut ist.
Am wichtigsten wäre auch, wäre es dafür, eine Grundlage zu schaffen. Eine Grundlage sehe ich in wissenschaftlicher Forschung zu dem Thema, und das wurde jetzt über Jahrzehnte konsequent versucht zu unterbinden. Also wir stehen bei einer Situation, nur mal so als Beispiel, dass selbst Studienarbeiten von Polizeistudierenden, also Menschen, die in der Polizei ihre Ausbildung, also ihr Studium gerade machen und da als Abschlussarbeit zum Thema Rassismus oder Rechtsextremismus in der Polizei etwas schreiben wollten, das erstmal nicht unter diesem Titel machen durften, sondern wenn dann nur unter extremistische Tendenzen. Es darf auf keinen Fall irgendwas mit Rechts da drin stehen. Und dann deren Arbeit noch bevor sie fertig ist, also in dem Moment, in dem diese Arbeit angemeldet wird und im System steht, wird sie als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch klassifiziert, damit sie nicht öffentlich werden darf. Und das ist nur so als Beispiel, wie halt grundsätzlich mit dieser Frage da umgegangen wird. Und wenn man mit, also auch so renommierte Polizeiforscher, die habilitiert sind, die seit Jahrzehnten dazu forschen, die ja teilweise auch über Jahrzehnte Polizistinnen und Polizisten ausgebildet haben, selbst die sagen, dass sie diese Fragen nicht stellen dürfen. Und dass es deswegen keine wirklich validen Studien dazu gibt. Und würde das von der Politik viel mehr zugelassen, hätten wir eine ganz andere Art, eine ganz andere Grundlage, so eine Debatte zu führen.
Wenn die sagen, sie dürfen das nicht stellen, was heißt denn das? Also was würde passieren, wenn sie die stellen würden?
Wenn man in der Forschung ist, dass dann halt dann quasi die dementsprechend die Interviews gar nicht erst geführt werden dürfen.
Und wenn sie doch geführt werden, was passiert dann?
Ich kenne jetzt da gerade keinen Fall, in dem tatsächlich jemand mal versucht hat, ohne Genehmigung da irgendwas zu unternehmen. Ich würde sagen, dass das dann spätestens ein paar Stunden später beim Personalrat landen würde. Aber
Ich würde mal gerne ein paar Schlagworte durchgehen in dem Buch. Oder wichtige Worte, glaube ich, die vielleicht auch einer Erklärung bedürfen. Vielleicht vorab, du sagst, dass eine Lösung auch, also vor allem auch gesellschaftlicher Dialog ist und auch ein verbales Abrüsten auch von beiden Seiten vielleicht, dass man auch in eine Debatte kommt darüber, über das Schweigen. Du sprichst in deinem Buch von einer blauen Mauer des Schweigens. Was meinst du damit?
Das ist jetzt keine Wortkreation von mir, sondern auch in der Polizeiforschung seit Jahrzehnten gängiger Begriff, dass es diese Mauer gibt, die alle Blauen, also alle Menschen in Polizeiuniform, von dem Rest der Gesellschaft trennt. Und alles, was innerhalb dieser Mauer passiert, das hält man auch dahinter. Darüber wird nicht außerhalb mit anderen geredet. Also alles, was da an Fehlverhalten passiert, das wird vielleicht mal kritisch intern beäugt, aber es wird auf jeden Fall nicht nach außen getragen. Also Fehlverhalten von Kollegen, die übergriffig sind, die teilweise möglicherweise eine Körperverletzung begangen haben im Dienst, das wird nicht gemeldet Und im Zweifelsfall wird das, sollte es zu einer Anklage kommen, hat man da, das ist ein sehr häufiges Bild, hat man da Polizisten, die ja professionelle Zeugen sind in Gerichtsverfahren, die dort das regelmäßig machen müssen, die sich an nichts erinnern, in dem Moment gerade in eine andere Richtung geschaut haben, irgendwie mit was anderem beschäftigt waren, auf jeden Fall genau das, worum es geht, nicht mitbekommen haben wollen. Und das ist leider ein institutionalisiertes Vorgehen und das ist wirklich, wirklich problematisch.
Siehst du da eine Bewegung in den letzten Jahren, dass sich sowas verändert, dass da Ansätze gibt, sowas zu hinterfragen oder auch zu reflektieren?
Es gibt einzelne Fälle, die auch teilweise sehr publik geworden sind in den letzten Jahren, in denen Polizistinnen und Polizisten, aber vor allem auch Polizistinnen, muss man sagen, diese Mauer durchbrochen haben und dann Fehlverhalten ganz klar angesprochen haben. Dafür dann teilweise aber auch sehr, sehr heftige negative Konsequenzen intern zu spüren bekommen haben.
Ein prominentes Beispiel, trauriges Beispiel ist vielleicht Uri Jalloh. Er spielt auch eine Rolle in deinem Buch. Vielleicht kannst du den Fall nochmal schildern und da hat sich ja auch eine gewisse Bewegung in Deutschland dann später auch gefunden, die auch einfach nach Hintergründen fragt und für die darum geht, auch bestimmte Hintergründe aufzuklären, die oder Dinge aufzuklären, die nicht geklärt sind. Also es ist jemand, der in einer Gefängniswelle zu Tode gekommen ist unter sehr ungeklärten Umständen. Sind da Vorwürfe, die du äußerst?
Also der zentrale Vorwurf ist zum einen erstmal, dass ein Mensch in einer Polizeizelle zu Tode gekommen ist, beziehungsweise dort tot aufgefunden wurde, der ja eigentlich in Obhut der Polizei war. Das ist natürlich der zentrale Vorwurf. Daran anschließende Kernvorwurf ist meiner Meinung nach, dass quasi eine Stunde, nachdem diese Person dort tot gefunden wurde und dieser Fall bekannt geworden wurde, von den Behörden klar war, was passiert sein muss. Und es eine Version gab, mit dieser Person muss sich selbst angezündet haben, obwohl es ganz, ganz vieles gibt, was dagegen spricht. Also dass eine Person, die anscheinend bewusstlos war, an Händen und Füßen gefesselt, auf einer feuerfesten Matratze, obwohl sie kein Feuerzeug hat, sich dort selbst anzündet. Da spricht relativ viel gegen. Aber es gab einfach ab Beginn der Ermittlungen eine Erzählung, an der bis heute festgehalten wurde und die eigentlich auch nicht hinterfragt wurde intern. Und da haben auch verschiedene Behördenstrukturen, sei es das Innenministerium, seien es die Staatsanwaltschaften, ihren Teil zu beigetragen. Aber grundsätzlich wurde da nie so deutlich ermittelt, wie man es hätte machen müssen.
Was hättest du dir denn gewünscht in dem Fall? Was hätte passieren müssen, damit dieser Fall vielleicht nicht in dem Buch landet?
Was hätte passieren müssen, damit dieser Fall nicht in dem Buch landet, wäre, dass Uri Jalloh einfach gar nicht erst in Polizeigewahrsam gekommen wäre, was, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, auch mehr oder weniger unnötig und willkürlich war und möglicherweise auch rassistisch geprägt. Was aber ganz anders hätte passieren müssen, ist, dass nicht in dem Moment, in dem zum ersten Mal Beweise dokumentiert werden, dazu quasi die Person, die das Ganze filmt, dann noch wörtlich sagt, ich gehe jetzt hier rein, da wo sich diese Person angezündet hat. Also das ist wirklich eine eindeutige...
Vorher schon klar ist, ja, was rauskommen soll. Am Ende. Ja. Und über mehrere Fälle, also sprichst du auch, wo du sagst, eigentlich ist dem nicht genug nachgegangen worden. Was würdest du sagen, was muss ich ändern? Vielleicht ganz am Ende schreibst du auch, dass es auch ein Problem ist von gewissen Hierarchien, also dass man auch, dass du hast eben gesagt, die Polizei wird gesehen als abgetrennt von der Gesellschaft, dass sobald man, bis man nicht irgendwelche auf Lebenszeit verbeamtet ist und seine Spuren hat, hält man die Klappe, auch gerade als vielleicht Migrant in der Polizei.
Also grundsätzlich sehe ich diese Entwicklung, also dass ebenso wie sich die Gesellschaft an sich verändert, sich auch die Polizei ein Stück weit verändert, wenn auch in einem anderen Tempo, das sehe ich schon. Es ist auch so, dass sich da einiges wirklich so zum Positiven wendet. Es funktioniert allerdings nicht, einfach nur zu sagen, wir stellen jetzt ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte bei der Polizei ein und dann haben wir eine rassismusfreie Polizei. Man sieht halt genug Fälle, in denen Menschen mit Migrationsgeschichte innerhalb der Polizei auch dort angefeindet werden, teilweise von Kollegen. Und zum anderen ist es so, dass auch Menschen, also auch diese Menschen sind ja teilweise nicht frei von Rassismen und nehmen auch sehr schnell Polizeistruktur auf und fangen auch an, in Polizeistrukturen zu denken. Und dann schützt das auch nicht davor, dass man dann einfach eine, dass die dann sich gegenüber anderen Personen zum Beispiel rassistisch verhalten. Also das ist dann zu einfach gedacht, dass das Problem damit gelöst wäre.
Ist ja wahrscheinlich auch in anderen Berufsfeldern ähnlich, dass sich ähnliche Strukturen in anderen Berufsfeldern genauso ergeben.
Ja, allerdings ist das Problem, dass wir mit der Polizei eine Institution haben, die halt nicht nur ganz, ganz viel Macht und Wissen und Sonderrechte hat, also die Polizei darf massiv in Grundrechte eingreifen, sondern wir haben halt auch eine Institution, die ein Monopol darauf hat. Also wir können uns keine andere Polizei rufen, wenn wir mit der Polizei, die wir haben, nicht zufrieden sind. Deswegen müssen wir an der arbeiten, die wir haben.
Jetzt hast du ja auch recherchiert zu Polizeiarbeit in Connewitz, beziehungsweise in Connewitz spiegelt sich ja vielleicht auch ein bisschen, was ein Problem in dem Diskurs ist. Ist ein Stadtteil, in dem die Polizei offiziell nicht willkommen ist. Und es gibt immer wieder Zusammenstöße zwischen Polizei. Es gab einen großen Überfall der Rechten vor einigen Jahren, zu dem du viel recherchiert hast. Es gibt aber auch sehr oft Kritik an Polizeieinsätzen. Ich glaube, da fühlt sich die Polizei auch öfter falsch dargestellt oder falsch gesehen. Gleichzeitig, da ist eine große Emotionalisierung der Debatte auch vielleicht zu sehen in Connewitz. Wie blickst du so auf Connewitz, auf dieses Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern und wie entwickelt sich das in letzter Zeit?
Ich habe das Gefühl, dass es eher wieder entspannter geworden ist, zumindest jetzt so in den letzten 1 bis 2 Jahren. Also ich kann mich noch an Situationen erinnern, an denen man an einem herrlichen Sommertag bei gutem Wetter stehen 2 Polizisten in voller Ausrüstung mit einer noch mit Maschinenpistole an der Kreuzung oder an der dann auch ein Späti ist, an der die Leute eigentlich im Sommer was trinken wollen und man fragt sich, was soll das hier? Warum muss ich irgendwie den Eindruck haben, so bewacht und beobachtet meine Freizeit zu verbringen. Das sehe ich jetzt zumindest in dieser Intensität nicht mehr so. Wir hatten das jetzt auch an Silvester dieses Jahr gesehen, dass zumindest über den größten Teil des Abends es eben nicht die Situation gab, dass sich Polizei sehr, sehr massiv an Stellen aufgestellt hat, sehr sichtbar war, und damit dann einfach dieses Konfliktpotenzial an sich da war, dass Leute sich beobachtet, vorkriminalisiert gefühlt haben und dementsprechend das Ganze dann eskalieren konnte, obwohl es halt dann zum Beispiel in der Innenstadt währenddessen schon teilweise viel, viel höher herging. Deswegen glaube ich, dass das nicht mehr ganz so dramatisch ist, wie es vor nicht allzu langer Zeit noch war.
Welche Rolle spielen da Feindbilder? Weil, also ich kann mir vorstellen, dass einfach für viele auch linke Leute die Polizei einfach ein großes Feindbild ist. Andersrum aber auch wahrscheinlich für die Polizisten bestimmte Linke ein gewisses Feindbild sind und vielleicht in Connewitz nochmal mehr eine gewisse Polizeipräsenz einfach auch eine Provokation darstellt für manche Leute, wo an anderen Orten eine gewisse Polizeipräsenz gar nicht als Provokation wahrgenommen werden würde, sondern als wir sind hier sicher. Du hast ja gesagt, es geht um diesen Generalverdacht, also um Wegkommen von diesem Generalverdacht. Was würdest du dir wünschen, in diesem Verhältnis vielleicht sich da noch verändern könnte?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass klassische Linke innerhalb der Polizei sehr, sehr weit verbreitet sind als Feindbild. Also es gibt auch von einer Polizeiforscherin, die dazu die mal erzählt hat, dass sie in ihren Seminaren immer in vollkommen fassungslose Gesichter blickt, wenn sie Polizisten erzählt, dass halt in Deutschland mehr Polizisten von Rechtsextremen als von Linksextremen getötet wurden. Und dass da innerhalb dieser Gespräche, innerhalb der Polizei eine Gefahr von rechts, auch für die Polizei, immer viel, viel kleiner gesehen wird als von einer linken Seite, weil es heißt, die Rechten, die würden sich ja bei einer Demo dann benehmen. Deswegen ist das natürlich so, dass dieses Feindbild dann dazu beiträgt, dass da so eine Eskalation auch sehr viel schneller vonstatten geht. Und ja, das ist dann teilweise auch, also in dem Kontext sind halt, ist dann Polizeipräsenz auch immer wieder mal Provokation. Das lässt sich dann halt auch nicht leugnen und das setzt sich dann natürlich auch als Bild fest.
Wird es ein weiteres Buch geben zu Polizeigewalt oder ist das für dich vielleicht in 15 Jahren, dass du sagst, mal gucken, wie der Stand ist oder ist das Thema für dich jetzt eigentlich erledigt?
Also ich nehme mir jedes Jahr vor, seit jetzt so 3 Jahren, dieses Jahr mache ich nichts zur Polizei und bisher klappt es nicht. Ob das nochmal ein Buch wird, weiß ich nicht, aber also ich nehme mir das wirklich jedes Mal vor. Ich sage das auch allen Menschen, mit denen ich dann zusammenarbeite, dieses Jahr mal komplett ohne Polizei und dann, naja, also letztes Jahr hat es dann auch wieder zum Beispiel überhaupt nicht geklappt, sondern da waren die 3 großen Storys, die ich gemacht habe, waren dann auch wieder dazu.
Was sind da so Entwicklungen oder Dinge, die dich dabei
halten? Also es, manchmal kommen dann Dinge, die kann ich dann auch nicht links liegen lassen. Das möchte ich dann auch schon gerne umsetzen.
Okay, kommen wir mal zu 2 weiteren Recherchen, die ihr als Frag den Staat zusammen mit dem ZDF-Magazin Royal gemacht habt und es geht dabei um die Veröffentlichung der NSU-Akten, wobei NSU-Akten ja ein missverständlicher Begriff ist, weil es da geht es um die Akten über die Arbeit des hessischen Verfassungsschutzes und über NSU 2.0. Bei dem Thema geht es um Drohbriefe an zum Beispiel Anwälte von NSU-Opfern. Wie kam es zu einer Zusammenarbeit?
Also es war in beiden Fällen so, dass wir denen gesagt haben, hey, wir wollen das machen, wollen wir das zusammen machen? Und dann sagen die, ja klar. Und dann
machen wir das zusammen. Ihr fragt an.
Also in den beiden Fällen war das so. Und dann haben wir das gemacht. Also das sind ja auch sehr nette Menschen und wir sind auch sehr kommunikativ und dann kann man auch einfach sich mal kurz eine Nachricht schreiben und sagen, das wäre doch eine schöne Sache und dann planen wir das.
Wie stellt man sich das vor? Ihr seid ein Team, wie viele Leute arbeiten dann von euch mit wie vielen Leuten vom ZDF-Magazin Royal zusammen für so eine Folge?
Also wir haben in beiden Fällen haben so 2 Personen von uns, von Frag den Staat, dann mit dem ZDF-Magazin Royal dann kommuniziert und das zusammengestellt.
Warum sollten eurer Meinung nach die NSU-Akten veröffentlicht werden?
Also diese sogenannten NSU-Akten, das ist ja, sind ja vor allem auch ein, also zum einen sind sie ein symbolisches Dokument. Also es ist, die stehen eigentlich für nichts an, wie kein anderes Dokument dafür, wie wenig transparent die deutschen Behörden bereit waren, mit dem Versagen im NSU-Komplex umzugehen. Sondern man wusste, der hessische Verfassungsschutz hat irgendwie nicht so richtig gut gearbeitet. Das wusste man allein deshalb, weil sie gesagt haben, oh, wir müssen das irgendwie aufarbeiten. Und dann gibt es diesen Untersuchungsbericht. Und es am Ende gab es dann diese Meldung, wurde lange gar nicht öffentlich gemacht, dass es diesen Bericht gibt. Irgendwann wurde dann durch parlamentarische Arbeit der Linken öffentlich, dass es diesen Bericht gibt und dass dieser Bericht für 120 Jahre als geheim gestempelt ist. Was natürlich insbesondere mit Blick auf die Angehörigen der Opfer einen ganz massiven Effekt hat, weil das ja einfach aussagt mit, ihr solltet nicht wissen, was dort drin steht, weil
bis zum Lebensende.
Ja, bis zum Lebensende. Ihr werdet nie erfahren, was dort drin steht. Egal, ob das euch betrifft oder nicht, aber ihr werdet es nicht erfahren. Und das war auch das, was der Sohn von Enver Şimşek, also dem ersten Todesopfer des NSU, gesagt hat. Ich will jetzt wissen, was da drin steht. Und das war auch mehr oder weniger der Grund für uns, warum wir das veröffentlicht haben. Weil wir der Meinung sind, dass die Angehörigen der Todesopfer ein Recht haben, zu wissen, was da drin steht und inwiefern man dort dem Verfassungsschutz möglicherweise Vorhaltungen machen kann. Und sei es auch nur, dass die in manchen Fällen jetzt festgestellt haben, okay, da steht nicht die Lösung, die Antwort auf Fragen, die ich habe, drin. Aber sie wissen jetzt zumindest, dass diese Antworten, die sie vielleicht auch jetzt seit mehr als 10 oder 20 Jahren beschäftigt haben, dort nicht zu finden sind. Und dass es halt viel, viel quälender wäre, wenn sie das nicht wissen und weiterhin nur wissen, es gibt da Dokumente, die sollen 120 Jahre geheim bleiben und eventuell ist da die Antwort auf den Tod meines Vaters drin. Und wir haben jetzt auch im Nachhinein dann auch von Angehörigen über Ecken das gespiegelt bekommen, dass das tatsächlich auch diesen Effekt hatte. Und das ist so deswegen der Grund, warum ich sage, das war das Wichtigste, was ich journalistisch gemacht hatte.
Jetzt gibt es ja auch Gründe, warum das geheim gehalten wurde. Was sind die Gründe oder wie wurde offiziell argumentiert und was sagst du, entgegnest du den Gründen?
Die Gründe waren Schutz von V-Leuten, über die halt natürlich dort etwas drin stand, teilweise auch über die Arbeit des Verfassungsschutzes. Und ich entgegne dem das, was wir gemacht haben. Wir haben alles, was möglicherweise Persönlichkeitsrechte gefährdet, geschwärzt und das so veröffentlicht. Das war auch genau das, was im Vorhinein politisch immer wieder gefordert wurde und nicht passiert ist. Das, was in Petitionen stand und gefordert wurde, wenn ihr sagt, da sind personenbezogene Daten drin, die Menschen gefährden könnten, dann schwärzt halt diese personenbezogenen Daten und dann macht den Rest öffentlich.
Und was ist dann das politische Argument dagegen?
Es wurde weiterhin gesagt, das würde die Arbeit des Verfassungsschutzes gefährden. Und wir können jetzt zumindest ableiten, dieses Dokument ist öffentlich, der Verfassungsschutz in Hessen ist weiterhin existent. Ja, kann man.
Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, es sind nicht nur Akten nicht veröffentlicht worden, sondern es sind viele Akten verschwunden. Was habt ihr dazu rausgefunden in eurer Recherche?
Mehr außer der Tatsache, dass diese Akten verschwunden sind und wann die teilweise verschwunden sind und wie, leider nicht, was drinsteht. Und das wäre ja das Interessante.
Und habt ihr das Gefühl, da ist schon eigentlich vieles, was ihr euch erhofft habt oder was sich Angehörige erhofft haben durch die Veröffentlichung der NSU-Akten, war auch bestimmt in diesen Akten, die verschwunden sind? Oder war schon viel, du hast gerade ein bisschen angedeutet, dass es schon gut war für die Angehörigen, diese Akten einsehen zu können, allein in der Auseinandersetzung vielleicht, also mit der Vergangenheit. Aber wie viel stand vielleicht in den Akten oder in den Akten, die verschwunden sind? Das wisst ihr ja natürlich.
Wir wissen es nicht, aber die Tatsache, dass diese Akten.
Wie viele Fragen gibt es noch? Vielleicht ja, so.
Dass diese Akten hektisch an einem Sonntag in einer deutschen Behörde geschreddert wurden, das lässt zumindest andeuten, dass da irgendwas drin stand, was man besser nicht öffentlich haben wollte.
Aber es gab auch Klagen gegen euch, ne? Oder gegen die Veröffentlichung? Oder wurde gegen euch vorgegangen? Wie ist denn da die Situation?
Es gibt ein Ermittlungsverfahren.
Also, von wem und wie sieht's aus? Das darfst du nicht sprechen drüber.
Darüber darf ich sprechen. Ah, cool. Also. Es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrat, weil dieses Dokument ja geheim ist und jetzt ist es aber nicht mehr geheim. Und wir sind allerdings nicht beschuldigt, weil wir ja als Journalisten das gemacht haben und dementsprechend das auch durchs Grundgesetz geschützt ist, dass wir so etwas öffentlich gemacht haben. Aber möglicherweise hat sich irgendeine andere Person strafbar gemacht, die dafür gesorgt hat, dass wir das Dokument haben. Die wird jetzt anscheinend noch gesucht. Deswegen läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Unbegleichen.
Ihr habt außerdem recherchiert zu dem NSU 2.0 Komplex. Du hast gerade gesagt, es ging auch wieder los. Ihr habt das ZDF Magazin Royal angefragt. Wollen wir da eine Zusammenarbeit stellen oder wollen wir dazu recherchieren?
Ja, das war auch was mehr oder weniger schon direkt zusammen begann. Und da war klar, wir machen das zusammen. Auch, weil es auch in einer gewissen Weise in einem direkten Zusammenhang zu der NSU-Veröffentlichung stand. Und auch da war es so, dass wir plötzlich irgendwie ganz viele Unterlagen hatten, die wir vorher nicht hatten und vielleicht auch nicht hätten haben sollen. Und uns überlegt haben, wie gehen wir damit um? Und das Interessanteste davon und das, was wir auch am Ende dann ins Internet gestellt haben, war dieser mehr als zweijährige Chatverlauf einer Polizeichatgruppe aus dem ersten Frankfurter Polizeirevier, wo diese Gruppe namens Idiotentreff, in der dann in 1617 Nachrichten rassistische, menschenverachtende, sexistische, also in jeder Form, die man sich vorstellen kann, menschenfeindliche Inhalte geteilt wurden. Und auch die hatten wir dann und dann haben wir uns überlegt, wie wir irgendwie damit umgehen können und was das für uns auch journalistisch heißt und was wir damit machen wollen. Der Punkt, in dem wir uns alle einig waren, dass wir alle vollkommen schockiert davon waren, was dort zu sehen war, was dort geteilt wurde und vor allem auch in welchem Umfang und in welcher Normalität das passiert ist, denn Ich habe jetzt auch davor ja schon relativ viel zur Polizei recherchiert, hatte auch davor mich teilweise schon mal durch längere interne Polizeichatgruppen gelesen, die ich bekommen hatte. Und bei diesem Chat war es einfach so, dass man vollkommen schockiert davon war, welches Ausmaß das hatte, weil man ja nach außen eigentlich immer nur diesen abstrakten Begriff hatte mit, es gibt so eine rechtsextreme Polizeichatgruppe. Die haben gewaltverherrlichende Inhalte geteilt. Antisemitische Karikaturen und so weiter. Und das ist halt vollkommen abstrakt. Also das ist das, was man in der Zeitung liest. Man denkt sich kurz, das ist aber problematisch. Aber man hat überhaupt kein Bild davon. Und wir haben uns überlegt, wie wir das deutlich machen können, welches Ausmaß das hatte. Und haben dann irgendwie gedacht, eigentlich müssen wir diesen kompletten Chatverlauf veröffentlichen. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann dafür eine komplette eigene Website angelegt, den Chatverlauf einmal komplett rekonstruiert und auch einmal alle wichtigen Fragen dazu so als Text versucht zu beantworten.
Vielleicht kann man das Ende mal vorwegnehmen. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, der sitzt mittlerweile im Gefängnis, was die Drohschreiben angeht, genau. Und es gibt aber in der Recherche äußert hier viele Vorwürfe gegen einen anderen Polizisten, der momentan suspendiert ist, glaube ich, ne? Johannes S. Und vielleicht kannst du nochmal einordnen für die Leute, denen das nicht sagt. Also es geht um Drohschreiben. Um was für Drohschreiben handelt es sich? Wo kamen die her? Beziehungsweise auf welche merkwürdigen Zufälle seid ihr in eurer Recherche getroffen?
Im NSU 2.0-Komplex war es so, dass dann ab 2018 immer wieder Drohschreiben. Angefangen hat es mit einem Drohschreiben gegen die Anwältin Seda Bascha-Yildiz aus Frankfurt, die auch die Angehörigen des ersten NSU-Todesopfers im NSU-Prozess vertreten hat, dort ein Drohschreiben bekommen hat, in dem sie bedroht wurde, beziehungsweise auch ihre damals zweijährige Tochter bedroht wurde, mit dem Tod bedroht wurde. Was jetzt leider bei ihr bisher gar nicht so das Unübliche war, dass sie Drohschreiben bekommen hatte, aber da in der Besonderheit, dass sowohl der Name dieser zweijährigen Tochter drin stand, als auch ihre Adresse und auch noch weitere Namen von weiteren Angehörigen. Also Informationen, die nicht öffentlich zugänglich waren, und diese Informationen waren an dem Nachmittag, an dem das Fax verschickt wurde, vorher an einem Computer in diesem ersten Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden. Und im Zuge dieser Ermittlungen wurden dann auch wiederum die Chatgruppe gefunden, die wir dann veröffentlicht haben, in der sich vor allem einer der beteiligten Polizisten sehr, sehr häufig rassistisch und menschenverachtend geäußert hat. Bei dem wurden dann auch teilweise noch weitere Fotos gefunden, in denen er, auf denen er teilweise den Hitlergruß gezeigt hat. Da waren Bilder aus einer Polizeischule, da war auf dem Schreibtisch dieser Polizeischule aus Stiften ein Hakenkreuz zusammengelegt, und man konnte dann irgendwie in den Ermittlungsakten nachlesen, dass es wohl diverse Hinweise für eine rechtsgerichtete Einstellung dieses Polizisten gäbe. Und was das Komplexe an diesem ganzen NSU 2.0 Fall ist, dass es halt neben diesem einen Drohfax dann in der Folge immer weiter Drohschreiben gegen verschiedene Leute, die nicht ins rechte Weltbild passen, seien es Politiker, Politikerinnen, also auch Jan Böhmermann hat zum Beispiel so ein Drohschreiben bekommen, oder Moderatorinnen, Anwältinnen, Anwälte haben solche Schreiben bekommen, es wurde aber grundsätzlich da jetzt auch in diesen Ermittlungen am Ende, beziehungsweise auch in dem Gerichtsverfahren am Ende, eine Einzelperson, also ein arbeitsloser Mann aus Berlin, ein arbeitsloser Informatiker in den 50ern, der ganz allein all diese Faxe verschickt haben soll, diese Drohschreiben verschickt haben soll, verurteilt. Und unser Eindruck war, dass es zumindest Hinweise darauf gibt, dass insbesondere dieses erste Schreiben, das an die Anwältin Seda Bascha-Yildiz verschickt wurde, von einer anderen Person verschickt worden sein könnte, und dass auch das nach wie vor nicht endgültig geklärt ist.
an dem Tag, an dem diese Mail verschickt wurde, wurden die Daten dieser Anwältin abgerufen. Wie kommt sie denn auf diesen Arbeitslosen?
Also es gab halt diese mehr als 100 Drohschreiben, glaube ich. Und eher durch einen Zufall, nämlich weil ein Polizist anscheinend, der auch irgendwie teilweise Kenntnis von dem Fall hatte, in einem Schachforum dann wiederum verschiedene Formulierungen bei einer Person, mit der er dort online kommuniziert hat, wiedererkannt haben will, sind sie auf diesen Alexander M. gekommen, der auch schon vorher Polizei bekannt war, und haben dort bei einer Hausdurchsuchung bei ihm auch verschiedene Speichermedien, Computer feststellen können, auf denen sie Hinweise darauf gefunden haben, dass er einen Teil der Drohschreiben verschickt hat. Und an die Daten, die teilweise aus Polizeicomputern stammen sollen, soll er gekommen sein, indem er sich gegenüber Behörden irgendwie als Polizist ausgegeben hat und so Daten abgefragt hat. Grundsätzlich wurde dann aber vor der Polizei, vor Gericht dann immer argumentiert, dass er das als Einzelperson gemacht hat. Ab dem Punkt, an dem er verhaftet wurde, hatte sich zum Beispiel auch der hessische Innenminister dann sehr, sehr erfreut gezeigt, gesagt, dass halt jetzt, dass er erleichtert ist, dass jeglicher Verdacht jetzt von dieser Schatten, der über der hessischen Polizei lange hing, dass der jetzt endlich weg sei, weil je größer oder je länger das ja andauerte, schon es zu einem regelrechten Polizeiskandal auch in Hessen geworden ist, dass dort diese Daten abgefragt wurden, dieses Drohfax verschickt wurde und auch im Nachgang dann immer weiter rechte Chatgruppen bei Polizisten gefunden wurden. Und je mehr man in Hessen genau in die Polizei geguckt hat, umso mehr hat man da Problematisches gefunden. Und ab dem Punkt, an dem Alexander M. verhaftet war, hieß es, okay, jetzt ist die Polizei ja komplett raus aus dem Schneider. Und für uns halt interessant in der Recherche war, dass das offenkundig nicht so ist, weil weiterhin gegen einen Polizisten aus dieser Chatgruppe ermittelt wird. Und dass das bis heute nicht abgeschlossen ist.
Jetzt hast du in deinem Buch geschrieben von einem blauen Band des Schweigens. Welche Rolle spielt das bei diesem Fall für dich?
Das ist also ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür ist, dass zum Zeitpunkt dieser Datenabfrage an diesem Computer war eine Polizistin aus diesem Revier eingeloggt. Und sie sagt halt so, gebe da mein Passwort ein und dann bin ich da eingeloggt, beziehungsweise meine Daten stehen auf einem Zettel. Aber sie kann sich auch nicht daran erinnern, sie kann sich auch nicht daran erinnern, ob sie die Abfrage gemacht hat, sie kann sich aber auch nicht daran erinnern, wer sonst dann zu dem Zeitpunkt da war. Und man hat den Eindruck, dass da zumindest nicht in der Intensität dazu beigetragen wurde, das aufzuklären, wie man das hätte machen können.
Ist dieser Vorwurf hauptsächlich an Sie gerichtet oder gibt es andere Personen auch noch, die ihr da sehr zweifelhaft findet? Oder geht es um das ganze Revier oder wem unterstellt ihr oder bei wem würdest du sagen, blaues Band des Schweigens bei der Polizei?
Anscheinend gab es da ja Personen mit teilweise auch sehr, sehr gefestigten menschenfeindlichen Ansichten oder rechtsgerichteten Ansichten, die dort mindestens toleriert wurden. Und das ist ja auch ein Grundproblem dafür, dass sich da bisher nichts ändert. Dass halt bei sowas, dass innerhalb dieser Kultur, die in der Polizei herrscht, da kein Widerspruch möglich ist. Und dass das eher noch bestärkt wird, dass da, wenn wir wieder auf diese Chatgruppe hinaus zurückkommen, da 1600 Nachrichten mit menschenverachtendem Inhalt geteilt werden. Also es gab auch einen Polizisten.
Ohne dass jemand das sagt, ist ein bisschen komisch vielleicht.
Es gab einen Punkt an einer Stelle, an der ein Polizist, der auch vorher sich nicht groß beteiligt hatte an diesem Austausch da, aus dieser Chatgruppe ausgetreten ist. Aber auch der hat das nicht gemeldet. Also der hat offensichtlich für sich erkannt, mit diesem Art Austausch, mit diesen menschenverachtenden Inhalten will ich nichts zu tun haben. Aber außer Chatgruppe verlassen hat er nichts weiter gemacht.
Gibt es eine Art Verräterkultur auch in der Polizei? Also dass wir sind das Team quasi und entweder du bist einer von uns, bist entweder für uns oder bist gegen uns. Und Was sind deine Eindrücke bisher?
Ja, also es gibt so von Raphael Wehr, sagt er das, glaube ich, also einer der bekanntesten Polizeiforscher in Deutschland, dass halt so Polizisten immer das Gefühl haben, dass auch so der Entfernteste, der auch noch eine Polizeiuniform hat, einem trotzdem näher steht als die nächste Person, die halt keine Polizeiuniform hat. Und ja, also dieses Denken gibt es auf jeden Fall in weiten Teilen.
Jetzt, wenn du zu solchen Themen recherchierst, kommst du ja auch an Informationen, die vielleicht an die anderen nicht kommen, beziehungsweise das macht ja vielleicht auch was mit dir oder du bist dann auch vielleicht durchaus in der Öffentlichkeit, weil du genannt wirst in der Recherche. Wie sind denn Reaktionen, also was erhältst du für Reaktionen und wie sind deine Reaktionen auf Reaktionen von außen? Bekommst du auch Drohungen?
Es gab mal von so einer rechtsextremen Seite einen Artikel über mich, dazu auch zu einem Zeitpunkt, bei dem ich noch so fürs ARD-Magazin Monitor so gearbeitet habe, dann über so Gebühren, geistige Brandstifter mit Gebührenfinanzierung, sowas halt, aber das ist eher die Ausnahme und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie in meinem Alltag sehr unsicher fühle oder da mir irgendwelche Sorgen mache. Und interessanterweise bekomme ich sogar, also im Nachgang zu dem Buch habe ich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen von Menschen aus der Polizei bekommen, die dann sagten so, okay, das ist, dass sie es gut finden, dass Probleme angesprochen werden. Und fände es halt noch schöner, wenn das so Menschen dann, also wenn das so Polizistinnen und Polizisten dann nicht nur mir sagen, sondern vielleicht auch den Leuten, die halt im Dienst über ihnen stehen.
Jetzt könntest du ja auch als Journalist sagen, ich arbeite bei einer Lokalzeitung und schreibe vielleicht über Veranstaltungen auf lokaler Ebene. Warum legst du dich in deine Arbeit mit Menschen an, die viel Macht haben?
Ich glaube, das eint uns alle, die jetzt gerade bei Frag den Staat, insbesondere im Journalismusbereich arbeiten, dass wir alle so eine sehr machtkritische und auch so leicht anarchische Ader haben. Und dass das für uns auch so ein ganz, ganz wichtiger Wert im Journalismus ist, zu sagen, na gut, dann machen wir das halt so und dann legen wir uns da mit dieser Institution an. Und das jetzt auch nicht, also vielleicht um vorzubeugen, dass das auch immer so verbissen rüberkommt, also wir haben auch sehr viel Spaß dabei. Also es ist nicht nur so, dass wir uns denken, scheiße, wieder müssen wir uns jetzt mit irgendeinem Bundesministerium rumstreiten, sondern also das beste Beispiel, das wir dafür hatten, uns wurde irgendwann einmal, als wir eine Presseanfrage versucht haben, gerichtlich durchzusetzen, weil wir über die Lobbytätigkeit unseres Ex-Bundeskanzlers Gerhard Schröder recherchiert haben, wurde von einem Gericht die Eigenschaft als Presse aberkannt, dass die gesagt haben, ja, die Frage muss euch das Ministerium gar nicht beantworten, weil Presse ist ja laut Grundgesetz, also Presse ist ja nur das, was gepresst wird. Das kommt ja von Druckerpresse und ihr seid ja gar keine Zeitung. Und
deswegen seid ihr jetzt auch eine Zeitung.
Und dann haben wir uns gedacht, so, boah, wenn ihr das so wollt, gut, dann haben wir uns kurz hingesetzt und haben unsere besten Artikel zusammengesucht und das Ganze so als großformatige Zeitung im Design der 20er Jahre gedruckt und dann von so einem Zeitungsjungen vor dem Gericht, vor dem das verhandelt wurde, verteilen lassen. Und ja, also mit der Art und Weise wollen wir das gerne auch irgendwie nach außen tragen, dass wir sagen, wir lassen uns nicht irgendwie veralbern von Behörden und auch von machtvollen Institutionen, die versuchen, da eine Grenze zu ziehen, sondern wir gehen da weiter und haben dann auch Spaß daran.
Jetzt sind ja, es ist gerade aktuell in der Debatte, das wird bei der Veröffentlichung schon ein bisschen her sein, aber sag ich mal, die Recherchen von Korrektiv zu dem Treffen der Mitgliedern der CDU und AfD mit Rechtsextremen in Potsdam. Wie siehst du denn gerade diese Debatte um die AfD? Es ist ja ein sehr heikles Thema. Also ich frage mich manchmal, wenn ich in die Presse schaue, wie viel darüber berichtet wird, ob das wirklich auch gut ist. Aber wie, das ist ja eigentlich ein Thema, wo man sagen würde, krass, das würde, ist doch, triggert dich bestimmt auch. Oder ist das ein Thema, wo du auch bewusst sagst, nee, interessiert mich nicht.
Das ist schon auch auf jeden Fall ein Thema, das mich interessiert. Das ist auch ein Thema, das für mich persönlich wichtig ist, als Mensch, der in Sachsen wohnt und wo die AfD bei Umfragen jenseits der 30% steht. Mich hat es persönlich fast ein bisschen gewundert und schockiert, welche Ausmaße jetzt diese Recherchen, diese Veröffentlichung hatte und welche, also was das ausgelöst hat, weil mich persönlich das kaum überrascht hat, was da passiert ist und dass das ja jetzt auch keine neuen Erzählungen waren, die dort irgendwie von der AfD formuliert wurden. Das sind jetzt keine Geheimpläne, sondern das ist das, was die wollen. Also Rechtsextreme machen rechtsextreme Sachen, ja. Wow. Mhm. Aber ich finde es schon auch, finde es schon weiterhin wichtig, da auch hinzugucken. Und ich finde es halt, also ich glaube, dass diese gesellschaftliche Debatte in der Breite, in der wir sie jetzt haben, unabhängig davon, dass sie in vielen Nuancen meiner Meinung nach gerade anders geführt werden sollte, weil es nicht nur darum geht, dass jetzt auch Deutsche betroffen sind, sondern dass es halt einfach grundsätzlich um Menschenrechte geht, die halt da mit Füßen getreten werden.
Auch Deutsche.
Ja, ja. Und das ist, diesmal sind auch Deutsche unter den Abgeschobenen.
Das ist der Skandal.
Ja. Nein, aber...
Trotzdem findest du die Debatte gut? Also muss man da dranbleiben?
Ja, auf jeden Fall. Und also natürlich führen wir gerade eine Debatte, die wir eigentlich vor 5 Jahren hätten schon führen müssen, aber was bleibt uns jetzt anderes übrig? Also.
Heute hat, glaube ich, die Chefin der AfD Brandenburg gesagt, ganz ehrlich, also das stimmt alles, was wir da also beschlossen haben, ganz ehrlich, das ist unser Plan. Jetzt ist kein Geheimtreffen, das ist unser Plan. Ja. Während Alice Weidel sagt, ich trenne mich von meinem Sprecher, versucht es als Skandal zu verkaufen, dass da mitgeschnitten wurde, beziehungsweise dass da diese Informationen veröffentlicht wurden. Ist ja auch spannend, dass in der AfD selbst da jetzt noch also geklärt werden muss, wie sie sich dazu verhalten.
Ja, also die haben das ja schon von Anfang an relativ deutlich auch so bestätigt, also sowohl auf Bundesebene als auch in den einzelnen Landesverbänden.
Das ist jetzt nicht so ein Skandal, ist, ja. Was sie gesagt haben. Okay, gibt es denn in der Zukunft Themen, die dich reizen, wo du jetzt schon sagst, da würdest du gerne nochmal zu recherchieren oder wird es weitere Zusammenarbeiten mit dem ZDF Magazin Royal geben oder mit anderen Partnern von als jetzt Mitarbeiter von Frag den Staat?
Also es wird auf jeden Fall weiterhin Kooperationen mit verschiedenen Medien geben, wann und wie und so kann ich gerade noch schwer sagen, aber das ist ja grundsätzlich etwas, was halt auch den Kern unserer Arbeit ausmacht und grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt mir für dieses Jahr vorgenommen habe, mich ein bisschen weniger mit Bundespolitik zu beschäftigen und mehr auch mit Landespolitik, insbesondere in den Bundesländern, in denen jetzt auch Wahlen anstehen in Ostdeutschland und die ja auch wahrscheinlich sehr, sehr prägend sein werden. Und ansonsten gibt es noch keinen exakten Jahresplan. Den hat es in den letzten Jahren nie zu Jahresbeginn gegeben. Und am Ende gab es dann trotzdem immer irgendwie spätestens im Herbst die große Veröffentlichung. Von daher gucken wir einfach mal.
Jetzt gibt es viele Leute, die sind gesellschaftlich engagiert. Die machen sich auch Gedanken darüber, was passiert gerade. Wie transparent ist Deutschland, wie demokratisch ist Deutschland. Was passiert eigentlich gerade in Deutschland? Gibt es einen Tipp, den du vielleicht auch jungen Menschen oder Menschen geben solltest im Umgang mit gesellschaftlichem Engagement beziehungsweise kritisch sein? Weil es gibt ja die unterschiedlichen Stimmen. Und es gibt Leute, die sagen, wir müssen die AfD verbieten. Die sagen, wir müssen gar nicht die AfD verbieten. Wir müssen einfach nur jetzt mal demonstrieren. Wir müssen jetzt mal Flagge zeigen. Und dann müssen wir zeigen, dass wir mehr sind. Wir müssen uns lokal engagieren. Wir müssen uns global engagieren. Was würdest du vielleicht jungen Leuten sagen, einen Rat, den du Menschen geben könntest oder würdest als Investigativjournalist?
Also 2 Sachen würde ich einfach immer empfehlen oder feststellen. Das eine ist, dass Hartnäckigkeit sich auf jeden Fall immer auszahlt. Und Hartnäckigkeit kann auch sehr viel Spaß machen und dass man sich davon nicht unterkriegen lassen sollte, dass man nicht immer sofort im ersten Schritt das erreichen kann, was man möchte. Und das andere ist, und das ist das Schöne, dass ich das bei Frag den Staat so für mich gefunden habe, das Schönste ist, sich ein Umfeld zu schaffen aus Menschen, bei dem man sagt, selbst wenn wir jetzt hier gerade gesellschaftlich so ein bisschen verlieren, ist es schön, dass wir es zusammen machen. Und wir kämpfen irgendwie zusammen für das Richtige, von dem wir überzeugt sind. Und egal wie das ausgeht, ist es gut, dass wir es gerade zusammen kämpfen.
Du hast ja für viele verschiedene Medien schon gearbeitet. Ist Frag den Staat jetzt sowas, wo du sagst, bin ich angekommen, da sehe ich meine Zukunft auch langfristig? Stand jetzt.
Auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass ich es nicht nur als Medium sehen würde. Und ich war auch an einem Punkt, an dem ich im Journalismus nicht mehr so richtig zufrieden war und mir auch ganz deutlich überlegt habe, was ich anderes sonst noch machen könnte und habe dann dort einfach ein Umfeld gefunden, in dem vor allem auch Journalismus vollkommen anders begriffen wird und wir das auch ganz, ganz anders betreiben können.
Wie willst du es als Plattform für Bürgerbeteiligung als Plattform für.
Es ist voll, nee, mir geht es einfach darum, dass ich halt für mich sage, so es ist, ich bin da, ich bin weiterhin Journalist, aber ich bin halt irgendwie aus den Strukturen, die ich nicht mehr gut finde, im Journalismus raus. Und deswegen fühle ich mich da auch sehr, sehr wohl.
Befreiend.
Ja.
Ja, voll. Cool. Zum Schluss. Wir sind ja auch ein Kulturpodcast. Heute war es ein bisschen politisch. Dich fragen, du hast eine Band, hast du gesagt. Mhm. Seid ihr gerade aktiv und wann kann man euch bald mal hören? Beziehungsweise was macht ihr überhaupt für Musik und wann kann man euch hören?
Ja, wir spielen so irgendwas so zwischen Punk und Hardcore und ich spiele da Gitarre und wir haben jetzt relativ lange an der zweiten Platte gearbeitet, die irgendwann dieses Jahr bei Gunner Records rauskommen soll. Wann genau? Irgendwann erste Jahreshälfte, aber ich habe noch keine Ahnung wann. Und dann gibt es auch wieder Konzerttermine.
Gibt es ein Buch beziehungsweise ein Lied oder eine Platte, die du dem Milch- und Kulturpublikum empfehlen möchtest, weil sie dich geprägt hat, weil sie wichtig für dich ist? Am Ende darf jeder immer oder jede einen Tipp geben. Oder kann gern was Lokales sein, was Kleines, was vielleicht nicht so bekannt ist.
Ja, weil Aaron von Frachter aus Weimar gestern noch zum Kaffeetrinken vorbei war, würde ich jedem die Frachter-LP ans Herz legen, die wirklich sehr, sehr schön ist.
Cool. Und gibt es ein Buch, das man vielleicht lesen, oder das dich vielleicht auch in deinem politischen Denken geprägt hat oder dich zu gesellschaftlichem Engagement gebracht hat, zu kritischem Denken, zu machtkritischem Denken? Kann auch ein Kinderbuch sein.
Ich bin ja so Camus-Ultra, also wobei, also es gibt dann immer so die artsy Erstsemester-Antwort, also die frühen Algerien-Essays von Camus. Also. Ja, aber okay. es ist tatsächlich so, dass also diese frühen Texte von Camus sind halt einfach saugeil geschrieben.
Mhm. So. Ja. Okay. Ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst. Heute Eiko Kempen von Frag den Staat bei Milch und Kultur. Danke.
Danke, bitte.